Der Muttermord lange Zeit in der psychoanalytischen Theorie de facto inexistent und von Sigmund Freud kein einziges Mal erwähnt, ist zu einem überdeterminierten Topos geworden. Hingegen blieb der Vatermord als segenbringendes Verbrechen Kernelement aller psychoanalytischen Mythologien, sodass ziemlich unhinterfragt der tote Vater als strukturierender Kulturstifter nach wie vor dominiert. Die Mutter hingegen bleibt eine eher prekäre Figur, deren strukturelle gesellschaftliche Funktion wenig verhandelt wird. In der Freudschen Theorie ergänzen einander Ödipus-Komplex und der Mythos vom Vatermord in der Urhorde zu einer komplexen genealogischen Theorie der Vater-Sohn-Beziehung als Grundlage individueller und gesellschaftlicher Strukturbildung, die zunächst in sich schlüssig erschien. Damit einher ging ein allgemeines Modell von Geschlechtsidentität und von sozialer, politischer und historischer Funktion der Männer in der Kultur. In diesem Modell haben Frauen außer Generativität keine Funktion und sind über Vater, Ehemann und Söhne definiert. Tatsächlich ist dieses Modell, das uns zu Recht höchstes Unbehagen bereiten kann, bis heute in beträchtlichen Teilen der Welt dominierende und auch blutig verteidigte Alltagsrealität. Das patriarchale Universum entstand mit dauerhaft arbeitsteiliger Sesshaftigkeit und wird seither in zahllosen Mythologien tradiert. Alternative Gesellschaftsformen haben sich nur in Residuen erhalten. Mythen und Historie entstehen, wie die Traumberichte, bekanntlich immer in Nachträglichkeit und werden ständig gemäß der aktuellen Situation revidiert und überschrieben. Dabei bleiben einzelne Elemente unterschiedlich lange, manchmal sehr lange, erhalten, entweder weil sich die Verhältnisse wenig ändern oder weil die Mythen ihre psychosoziale Funktion auch unter geänderten Verhältnissen erfüllen. Mit Totem und Tabu ging Freud daran, seine damals revolutionären Erkenntnisse mythopoetisch in seine historische Weltsicht einzufügen. Später nannte er seine Triebtheorie eine Mythologie und wie Mythen das letztlich Unfassbare mittels Sprache aneignen sollen, erfüllen psychoanalytische Metapsychologien und Kulturtheorien die Funktion, Unfassbares den eigenen Vorstellungswelten einzufügen. Selbstverständlich war Freud sich der Grenzen seiner Konstruktion bewusst und es war ihm ebenso absurd, den Vatermord der Urhorde als historisches Faktum zu erforschen, was aber dennoch versucht wurde, wie etwa den realen Ort des Unbewussten zu suchen. Was also beabsichtigte Freud mit seinem Mythos, der ein wissenschaftlicher genannt werden kann? Ihn interessiert schon damals die Herausbildung einer Gesellschaft vernunftbegabter Menschen, die ihn auch bis zuletzt beschäftigen sollte, und er schuf tatsächlich ein die existierende patriarchale Kultur psychosozial erfassendes Modell. Das für einen Mediziner um 1900 Besondere an seinem Zugang war, dass er die menschliche Entwicklung als eine konzipierte, in der sich kulturelle und individuelle Strukturen komplementär bilden und reproduzieren. Gemäß dieser Logik mussten die tradierten Strukturen, die stets nur minimal überschritten werden können, auch für ihn selbst zu Grenzen des Denkbaren werden, was er aber wenig reflektierte, auch wenn längst formuliert war, dass das gesellschaftliche Sein das Bewusstsein bestimme. In Freuds zivilisatorischem Gründungsmythos tun sich die Söhne gegen den tyrannischen Vater zusammen, und Männer handeln sich dann untereinander kämpfend das Gesetz und den Zugang zu den Frauen und zur Macht aus. Frauen sind ausgeschlossen, zumal Töchter gar nicht vorkommen und den Müttern der Verdacht anhängt, die Söhne anzustiften, sie also gegen den Vater zu missbrauchen. Diese protohistorische Konstruktion etabliert Männlichkeit als Maßstab und entsprechend wird Weiblichkeit dann als verfehlte Männlichkeit vorgestellt, die durch Mangel bestimmt ist. Solche Hierarchisierung erlaubt keine echte Verschiedenheit und daher auch keine Gleichwertigkeit und sie bestimmt, wie und was wahrgenommen werden kann und was nicht. Auch die progressive Wiener Moderne erweiterte den herrschenden Wahrnehmungsrahmen wenig und entsprechend waren in Freuds frühem Kreis überlieferte Frauen- und Mutterbilder bestimmend, welche, nebenbei bemerkt, zumindest vordergründig für bürgerliche Männer auch reale Vorteile brachten. Als dann Anfang 1911 der idealisierende Mythos von der angeborenen, reinen Mutterliebe durch Margarete Hilferding in Zweifel gezogen und an seine Stelle ein sinnliches Verhältnis und mütterliche Sexualität gesetzt wurden, erntete das Unverständnis und empörte Ablehnung. Das Doktorweib, wie Freud die erste Frau in der Wiener Psychoanalytischen Vereinigung sinnigerweise nannte, hatte konsequenter gedacht als er selbst und dabei ein tradiertes Tabu gebrochen, das ihm sichtlich lieb war. In der herrschenden Auffassung, auch bei Psychoanalytikern, waren Sexualität und wissenschaftliches Denken männlich bestimmt. Sexuelle Mütter und akademische Frauen passten da nicht dazu. Es geht nicht darum, sich wie manche Autorinnen über Freud zu empören, was auch unsinnig wäre, sondern darum, die Logik jener Konstruktion zu erfassen, die Rahmen psychoanalytischer Theoriebildung war und teilweise ist. Natürlich gab es bezüglich der Frauenfrage auch schon andere Positionen. Freud selbst hatte etwa John Stuart Mills Essay über Frauenemanzipation übersetzt, aber das hatte nicht seine elementare Weltsicht verändert. Wie ist das nun mit dem Muttermord? Historisch wird der Matrizid als seltenes, ganz besonders schweres Verbrechen und als verabscheuungswerter Tabubruch gesehen. Während der Vatermord tendenziell ein politisches Delikt ist, das sich gegen Autorität und Gesellschaftsordnung richtet, gilt der Muttermord als Anschlag auf die Natur, der Grauen hervorruft. Einer häufig evozierten Verbindung von Sexualität und Tod entspricht die relative Gleichsetzung von Inzest und Muttermord. Sie erweist die beiden Phänomene als potenzielle Äquivalente, wobei der Inzest den psychosozialen Tod bedeutet, während der effektive Matrizid die Lebensgrundlage zerstört. Konsequenterweise wird im Mythos beides mit Infertilität und Ausschluss aus der Gesellschaft bestraft und beides führt klinisch gesehen in die Psychose. Das im Urmythos konstruierte Gesetz, das Inzesttabu, schreibt als elementare Sozialisationsanforderung den Verzicht auf den Körper vor, den wir den mütterlichen nennen, der aber geschlechtlich und genealogisch noch undefiniert ist. In Totem und Tabu existiert kein Elternpaar. Es sei denn, wir erkennen es in der wenig väterlichen Urvaterfigur als allgeschlechtlichem, omnipotenten Monster. Dann wird der Vatermord in der Urhode doch auch ein Muttermord, das heißt Mord am Urobjekt und entspricht einem Verzicht auf das ungetrennte, omnipotente und egozentrisch-infantile Universum, welchem die Etablierung des Gesellschaftlichen ja erst folgen kann. In der Literatur wird mit Muttermord sehr Unterschiedliches benannt. Vom effektiven Gewaltdelikt bis zur bloßen Entwertung. Und häufig wird in aktuelleren Arbeiten der Psychoanalyse die Lösung aus der in jeder Hinsicht unbegrenzten Urobjektwelt einem primären Muttermord gleichgesetzt. Einem solchen ursprünglichen Matrizid folgt dann erst in zweiter Linie ödipaler Mordverzicht und Inzesttabu und damit die Ordnungen von selbst und anderen, der Familie, von Mann und Frau und Entsinnlichung als Voraussetzung differenzierter Symbolbildung. Nur als Konsequenz des Urverbrechens besteht die Möglichkeit der Institutionalisierung von Verwandtschaft, Religion und Recht, die dann in lebenslangen Kämpfen um die ödipale und soziale Ordnung erhalten werden müssen. Muttermord als Trennung vom allgeschlechtlichen Urobjekt bedeutet für Knaben und Mädchen den ersten unabdingbaren Schritt aus Ambiguität und Konfusion. Die Mutter dieser Frühzeit ist ebenso wenig Frau, wie eben der Urvater Mann sein kann. Freuds Mythos verhandelt die Eltern-Kind-Beziehung im Rahmen von Inzest und Vatermord, ignoriert die kindliche Erfahrung mit den mütterlichen und väterlichen Körpern und Frauen und Körperlichkeit bleiben in der Folge Dark Continence und in die Frühzeit verbannt. Doch Verschiedenheit der Körperformen ist auch eine Tatsache, die sich nach dem Verlust früher Unmittelbarkeit real nicht annullieren lässt. Der von Freud formulierte Ödipus-Komplex ist eine historisch begründete Variante, dies zu konzeptionalisieren. Dabei ging das Tabu des mütterlichen Körpers einher mit einer sozialen Skotomisierung der Frauen und des Körpers. Jude ist, wer von einer jüdischen Mutter geboren wurde. Und die Beschneidung besiegelt den Bund mit der absoluten Instanz. Für das Christentum, das ja den strengen patriarchalen Monotheismus des Judentums relativierte, stellte sich aber angesichts seiner staatlichen Institutionalisierung die Frage neu. Zitat, liegt die Wahrheit der Filiation auf Seiten des Körpers, Zitat Ende, so formulierte es Pierre Legendre. Oder aber sollte der entleiblichte Zugang zur Filiation, wie ihn das bis heute maßgebliche römische Recht vorsieht, entscheidend und wirkungsmächtig sein? Historisch wurde gegen den Körper, also gegen die Mutter und gegen die Beschneidung entschieden und damit eine Vater-Sohn-Genealogie befestigt. Der Urhordenmythos, der ja die Frauen ausklammert, endet mit einer geschlechterspezifischen Machtverteilung, nämlich nach dem Mord am Urmonstervater entsteht der Vatermann als mächtige Referenz und väterliche Vormacht muss auch von Frauen und Töchtern anerkannt werden. In Freuds Mythos der Machtgenese gelingt das über die idealisierende Unterwerfung unter seine phallische Potenz und die Anerkennung der eigenen Mangelhaftigkeit mit der Hoffnung, als Mutter durch ein Kind, idealiter eines Sohns, entschädigt zu werden. Chronologisch war es freilich eher so, dass Freud seine Erkenntnisse über das Unbewusste und die infantile Sexualität in die sein Denken bestimmende herrschende Geschlechterordnung einfügte und dann einige Jahre später einen wissenschaftlichen Mythos entwarf, der diese Ordnung erklären und in gewisser Weise rechtfertigen sollte. Erst 1931 in neuerlichen Überlegungen zur Weiblichkeit erscheint dann eine frühe Mutterbindung als bedeutsam. Nicht nur wurde die Entwicklungspsychologie des Mädchens an die konstruierte männliche Entwicklung angeglichen, die Gleichung heißt Penis Phallus ist gleich Gesetz, ist gleich überlegen, in Opposition zu fehlender Penis Phallus ist gleich kastriert, ist gleich mangelhaft. Es fehlt in der Psychoanalyse eine Vorstellung von der sozialen und kulturellen Bedeutung der Frauen im kollektiven Leben. Ein früher Versuch Beata Rangs, nämlich aus dem Jahr 1924, zu diesem Problem blieb weitgehend dem Freudschen Modell verhaftet. Sie erfasste den allgeschlechtlich omnipotenten Charakter des Massenführers nicht und warnte, eine Frau an seiner Stelle würde die Massen nur infantilisieren. Freuds primäre Entwicklung kennt, in Entsprechung zur monotheistischen gesellschaftlichen Tradition, kein Elternpaar. Das taucht erst auf der Höhe des Ödipus-Komplexes als hierarchisches auf. Dies behindert die Bildung einer entsprechend soliden Elternimago und befördert eine Spaltung in den Dark Continent mütterlich sprachloser Ambiguität und die Übermacht väterlich normativer Strenge. Und es befördert massive, aber unflexible Über-Ich-Bildung statt schrittweiser Lösung aus undifferenzierter Abhängigkeit. Das Elternpaar als Schreckensfigur entspricht mehr den monströsen Zwittergestalten, welche die Mythologien bevölkern, keiner schützenden und hilfreichen Instanz. In diesem Sinn wird die Urszene als bedrohlich und monströs gefürchtet und bekämpft. Dieser Hass gegen die Urszene fußt auch auf ungelöster Verstrickung mit dem bedrohlichen Urobjekt. Konkret ist das jeweils kulturell geprägt und durch die Fähigkeit der Eltern oder ihrer Surrogate, die Attacken des Kindes einzeln und gemeinsam zu überleben und damit für das Kind verfügbar zu bleiben. Dadurch würde die Komplexität der späteren Dreiecksbeziehungen eventuell weniger spaltend bewältigbar. Aber die Dualität weiblich-männlich ist eine gesellschaftlich bestimmte Wahrnehmungskategorie, die auch die sensomotorisch-mimetischen Mitteilungen der frühen Pflegepersonen mit habitueller Geschlechterhierarchisierung infiltriert, wenngleich diesen für den Säugling vorerst noch kein Sinn zukommen mag. Die Lösung aus der ursprünglichen Abhängigkeit vom Urobjekt ist in allen Kulturen eine Entwicklungsaufgabe, die traditionell vor der Geburt des jeweiligen nächsten Kindes akut wird. Die Mutter kann dann das Jüngste nicht mehr am Körper tragen und üblicherweise wird getrachtet, dass es rechtzeitig selbstständig gehen, in Polynesien etwa auch schwimmen kann. Die Methoden, um diese notwendige Trennung vom mütterlichen Körper herbeizuführen, sind vielfältig, oft sehr gewährend, aber manche wirken auf uns auch grausam und brutal. Etwa wenn die Kinder, die der Mutter nachlaufen, mit ganz schrecklichen Masken, die sie sich aufsetzt, vertrieben werden. Die abrupte, bruchartige Separation von der Mutter ist eine, die in stark patriarchal definierten Kulturen dominiert. Typischerweise führt solcher Beziehungsbruch zu reaktiv hasserfüllter Entwertung der Frauen, auch dann, wenn die eigene Mutter zugleich idealisiert bleibt, was in der Regel von den sozialen Strukturen unterstützt wird. Man findet sie kaum in Kulturen, wo enge körperliche Beziehungen zu mehreren primären Pflegepersonen lange anhalten und die Trennung langsam erfolgt. Diese Kinder bilden interessanterweise auch keine unseren Übergangsobjekten vergleichbaren Surrogate. Im Freudschen Mythos von der Ontogenese des patriarchalen Subjekts sind primärer Mord am Urobjekt und die ödipalen Ordnungskämpfe nicht differenziert. Seine Theorie psychosexuelle Entwicklung rückt ein sexuelles Leitorgan und die Objektwahl ins Zentrum. Das erste Liebesobjekt, die Mutter, darf der Sohn behalten, die Tochter hingegen muss es aufgeben. So scheint eine Trennung für den Sohn nicht nötig, während die Tochter, die bis dahin quasi als Knabe gelebt hat, sich enttäuscht distanziert, sobald sie ihrer Penislosigkeit gewahr wird, für die sie die Mutter verantwortlich macht. Das suggeriert, es wäre für die Söhne möglich, die Trennung zu umgehen. Zitat: Das Weib gelange zur normalen positiven Ödipus-Situation erst, nachdem es eine vom negativen Komplex beherrschte Vorzeit überwunden habe, also ihre besondere Liebe zur Mutter aufgibt, schreibt Freud 1931. Es ist heute weitgehend unwidersprochen, dass Freuds Modell zu revidieren ist, vor allem auch, dass bei Gefahr psychotischer Konfusion es keinem Kind erspart bleiben kann, den Verlust des Urobjekts in Kauf zu nehmen. Vor dessen Tod, nämlich des Urobjekts, ist eine ausreichend differenzierte Wahrnehmung der Mutter als Frau und des Vaters als Mann nicht möglich und ebenso wenig kann eine entsprechend idealisierende Identifizierung mit beiden stattfinden. Letzteres ist nötig, um eine eigene sexuelle Persönlichkeit zu entwickeln, aber auch um die anderer wahrzunehmen, zu schätzen und eventuell auch genießen zu können. Mit dem Mord am Urobjekt erfolgt eine Entsinnlichung, welche Triebaufschub erleichtert und Symbolisierung befördert. Dies ermöglicht eine Annäherung an die ödipalen Eltern, die dann als Mann und Frau erfasst werden können. Aber auf der Höhe des Ödipus-Komplexes wirken genau betrachtet zwei ambivalente, geschlechtsdifferenzierende Konfliktpaare. Das Bekannte aus Vatermord durch den Sohn und Penisneid seitens der Tochter und das von Freud und teilweise bis heute ausgeblendete von Muttermord durch die Tochter und Gebärneid seitens des Sohns. Eingedenk der bisexuellen Identifizierungen sind natürlich alle vier Komponenten für alle Menschen relevant, werden in jeder Entwicklung akut und wohl auch in jeder Analyse Thema. Sie sind im Zentrum von widersprüchlichen Begehren und rivalisierendem Hass. Inzest und Mord stehen nochmals auf dem Spiel, können nun aber weitestgehend symbolisch abgehandelt werden und bleiben als unbewusste Residuen ein Leben lang latent wirksam. Die bruchartige Trennung entspricht früher Traumatisierung, was, wie Ferenczi verdeutlichte, eine Flucht zum Unterwerfen fordernden Objekt, dem Vater in dem Fall, als intuiziertem Aggressor befördert. Die verlorene, ebenfalls dem Vater unterworfene Mutter gilt dann als schwach und unverlässlich und bleibt als Ambivalente ein problematisches Objekt, während das mit ihr verbundene Trauma sich der Symbolisierung entzieht und als nicht repräsentierbare Verletzung in der Psyche einschreibt. Otto Rank hatte 1924 in das Trauma der Geburt die Folgen bruchartiger Trennung thematisiert und Freuds phylogenetisch fundiertem Ödipus-Komplex ein frühes, quasi anthropologisch begründetes Geburtstrauma vorangestellt. Freud griff das Buch zunächst positiv auf, schloss sich aber dann der brüsten Kritik an, auf die es auch aus zweifelhaften Gründen damals gestoßen war. Die Reaktionen machten deutlich, dass das hereditär vaterzentrierte Modell mit vorprogrammierten Entwicklungsphasen noch nicht diskutierbar war. Freud verfasste schließlich einige psychische Folgen des anatomischen Geschlechtsunterschieds, um die Geschlechterordnung physisch und psychisch im Detail festzulegen. Melanie Klein stellt, wie schon Otto Rank oder Chandra Ferenczi, bald den mütterlichen Körper ins Zentrum der frühen Entwicklung und konzipiert dabei eine Urform des Elternpaars. Während bei Freud der Urvater Träger von Gier und Verfolgung und Urbild Gottes ist, kennzeichnet Klein die Mutter als Ursprung eben derselben Fantasien und Affektzustände. Zugleich stellt sie mit einer vereinigten Elternimago auch ein bisexuelles Paar an den Beginn. Der Penis in der mütterlichen Brust bringt das Väterliche ins Mütterliche und erzeugt das Monster einer sadistischen Urszene. Frühe Ängste beherrschen dieses archaische Universum und monströse Fantasien begleiten den Muttermord als Prozess frühester Differenzierung in Form primitiver Spaltungen und evozieren im schlimmen Fall Szenarien mörderischen Hasses auf eine mörderische Mutterfigur. Hier geht es nicht um bloße Kastrationsangst, sondern um Leben und Tod. Der verzweifelt destruktiven Bindung an die paranoid-schizoide Brust folgt erst nach dem Muttermord das Ringen um die wiedergutmachend erhaltende depressive Position, was für immer seine Spuren im Unbewussten hinterlässt. Der Begriff Muttermord nach der Gleichung die verloren abwesende Mutter ist eine böse, ist eine tote Mutter, die aber gedacht werden kann, erfasst die aggressiv-destruktiv bestimmte Dynamik. Auch Autoren, die im Anschluss an Klein die frühe und früheste Entwicklung fokussieren, etwa Wilfred Bion, Donald Winnicott oder José Blecher, betonen die Bedeutung guter stimmiger Trennungs- und Internalisierungsbedingungen im Introjektions- und Projektionsgeschehen und rekurrieren kaum auf das abrupt destruktive Bild Muttermord. Bei ihnen spielt der Vater eine verhältnismäßig geringe eigene Rolle. Lacan andererseits folgte, der im Vergleich zu England patriarchalischen Tradition Frankreichs entsprechend, primär Freuds männlich bestimmter Genealogie, erfasste aber den Matrizid. Es öffne sich für das Kind im Spiegelstadium ein Spalt zum Urobjekt Mutter als Entfremdung vom Körper, während über die Sprache eine symbolische Verschiebung der Gefühle von der Mutter weg erfolge. Diese Trennung, die er als Symbolisierung ermöglichenden Bruch konzipiert, gleiche einer Begegnung mit dem Tod, quasi einem Muttermord. Dies, obwohl es die Mutter ist, die das Spiegelbild sprachlich vermittelt. Die Sprache der Mutter, die er onomatopoetisch La Langue nennt, ist für Lacan freilich nicht vollwertig. Lacan hält den Phallus als signifikanten Signifikat, faktisch als symbolische Währungseinheit und gesellschaftliches Leitbild fest, wie immer imaginär dieser bestimmt sein mag, und damit latent am inferioren Status der Frauen. Gleichwohl betont er, dass beide Geschlechter die Vorstellung Phallus der Mutter, also im Zentrum ihres Genießens zu sein, aufgeben müssen. Wie Freud die mykenische Kultur, entdeckte auch Lacan im hohen Alter die Relevanz frühinfantil präverbaler Beziehungen. Als Voraussetzung der Sprachentwicklung dachte er nun eine ursprüngliche Lustäußerung, also Sinnlichkeit noch jenseits differenzierter Symbolisierung, als intimsten Kern jedes Menschen, wofür er die Bezeichnung Symptom wählte. Dem verbunden ist eine frühe protoobjektaler Status, den er Objekt nannte, und damit relativierte er etwas die Rigidität seiner Namen des Vaters Idee. Diese Konzepte vor allem übernahmen einige französische Analytikerinnen in ihren Überlegungen über den Muttermord in der Mutter-Tochter-Beziehung. Geneviève Morel wäre hier unbedingt zu nennen, aber ihr Gesetz der Mutter wäre ein eigener Vortrag, weshalb ich es hier ausgelassen habe. Julia Kristeva, die mit ihrer Einführung einer semiotischen Funktion von Sprache schon einen wichtigen Schritt getan hatte, charakterisierte Muttermord als Conditio sine qua non unserer Individuierung, vorausgesetzt, er erfolgt auf optimale Weise und kann erotisiert werden. Wenn dies misslingt, bleibt das Gewalttätige des muttermörderischen Impulses erhalten und richtet sich im Fall seiner Hemmung gegen das Ich. Zitat: Da das mütterliche Objekt introjiziert ist, folgt statt des Muttermords der depressive oder melancholische Mord am Ich. Das sei kausal in der weiblichen Depression. Sie betont die mütterlich vermittelnde Organisation des semiotischen Potenzials und lässt einen frühen Vater ziemlich unbelichtet. Es gibt natürlich etliche mehr Autoren, aber ich habe sie aus verständlichen Gründen hier ausgelassen. Was ist also Gegenstand des grauenerweckenden und in den Wahnsinn treibenden Muttermords? Es ist der Körper des undifferenzierten Urobjekts, letztlich der Ursprung von Triebdynamik und Lebendigkeit. Muttermord als realer Akt ist ein letales Scheitern jener Separation, die anthropologische Bedingung menschlichen Lebens ist und mit Protosymbolisierung einhergeht. Sich differenzierende Sprachfähigkeit ist Motor dieses ursprünglichen Matrizids und wichtigste Sicherung gegen seine Realisierung. Der effektive muttermörderische Gewaltakt folgt seinem Misslingen und der Unfähigkeit, die Mutterfigur zu verinnerlichen und über sie nachzudenken. Sie kann nicht mehr phantasmatisch attackiert werden, der Impuls springt über in den destruktiven Akt. Von Ambiguität geprägte Konfusionszustände, die José Blecher beschrieb, zwingen dazu, disparate, unverdaute Erregungen in eine andere Person zu evakuieren, wodurch symbiotische Abhängigkeitsverhältnisse entstehen, die oft nur gewaltsam zu lösen sind. Der Hass gegen die Eltern auf der Höhe des Ödipus-Komplexes produziert nur in der Fantasie einen Mutter- und einen Vatermord und führt per se zu keinem Tötungsdelikt. Empirische Studien erweisen an die 90% der Matrizidtäter als männlich. Töchter als Täterinnen sind extrem selten. Einige über die Jahrhunderte berühmte Fälle sind durch spezielle Umstände relativiert. Mary Lamb, die bekannte Schriftstellerin der englischen Romantik, hatte wiederholt psychotische Anfälle, als sie 1796 verwirrt und erschöpft ihre Mutter erstach. Die in Literatur, Film und einem populären Auszählreim verewigte Lizzie Burden wurde vom Mord an Stiefmutter, eben nicht ihrer Mutter, und an ihrem Vater 1896 in Massachusetts aus Beweismangel freigesprochen. Der Auszählreim, der tatsächlich noch im Umlauf ist, heißt übrigens: Lizzie Burden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Der Muttermord durch die Tochter ist nicht nur ein besonders seltenes Delikt, er mag als ein ultimatives Tabu erscheinen. Elektras Leiden besteht ja gerade darin, dass sie Clytemnestra nicht zu töten vermag, dass sie daher auf die unsichere Ankunft ihres Bruders Orest warten und hoffen muss und abhängig bleibt. Warum das so ist, scheint keineswegs ausreichend geklärt. Ich tendiere dazu, dafür den kulturellen Ort der primären Bezugspersonen und deren Kindheitserfahrungen, Geschlechterimagines und introjizierten Affektzustände wichtiger zu nehmen, als dies oft unter Psychoanalytikern der Fall ist. Das gilt speziell hinsichtlich geschlechtsspezifischer Manifestationen von Aggression und Destruktivität. In Institutionen der Gewaltprävention und Opferbetreuung begegnen einem extreme Kollusionsverhältnisse mit Müttern, wo man einander wechselseitig als Deponie zur Aufrechterhaltung des eigenen psychischen Gleichgewichts braucht. Dabei tendieren Söhne und Töchter zu deutlich unterschiedlichen Formen agierter Destruktivität. Insgesamt sind Selbstmorde häufige Muttermordsderivate, doch am öftersten wendet sich die Gewalt gegen Äquivalente wie Beziehungspartner oder halbwüchsige Töchter in Form von Psychoterror, Körperverletzung und auch Mord. Hexenverfolgungen sind historische Verschiebungsresultate und oft sind solche auch die bekämpfte sprichwörtliche böse Schwiegermutter. Männer heiraten nicht selten eine ungetrennte Mutterfigur, was häufig Grundlage von Gewaltbeziehungen wird, in welchen sie durch körperliche Überlegenheit die eigene Abhängigkeit verleugnen können. In Analysen werden vielfältigste Muttermorde fantasiert. Humorvolle, zynische oder auch hasserfüllte, aber doch kaum ernsthafte Todeswünsche vorgebracht. Solche gibt es aber auch. Und in meiner Erfahrung sind diese Menschen, die hoffnungslos verstrickt in sich keine Liebe für ihre Mutter finden können, unter den Unglücklichsten, die im phantasmatischen Muttermord ständig die eigene Lebensgrundlage attackieren. Schließlich. Sigmund Freud interpretierte unter bestimmten historischen Bedingungen in den Grenzen herrschender Weltsicht gemäß einer Vater-Sohn-Genealogie. Das 20. Jahrhundert verlangte mit elementaren gesellschaftlichen Veränderungen in der westlichen Welt eine Paradigmaverschiebung, die Ergänzungen seiner Deutungsperspektive etwa auch bezüglich des Muttermords verlangten. Die spätkapitalistische Anonymisierung der Macht veränderte Arbeitswelt, soziale Positionen von Frauen und Lebensformen und führte konsequenterweise zu einer entsprechenden Expansion des wissenschaftlichen Denkens der Psychoanalyse. Traditionell Mutter und Vater hierarchisch zugeschriebene Aufgaben werden in Zeiten technischer Reproduktion zu Funktionen, die nicht notwendig geschlechtsspezifisch konzipiert sind. Das kann als Emanzipation gesehen werden oder, wie auch befürchtet wird, ein Überhandnehmen der väterlichen Funktion und Verkümmerung des Mütterlichen bedeuten. Quasi ein kultureller Muttermord. Zitat: Die Kultur der Technologie trägt alle Zeichen einer maskulin omnipotenten Schöpfung, inklusive der Substituierung des von einem Elternpaar gezeugten Babys durch fabrizierte Realität, und sie enthält die ganze Destruktivität eines Anschlags auf die Mutter und auf das Leben. Eine dem entgegengesetzte, nämlich dem letzten Gedanken entgegengesetzte, Befürchtung steckt in Lévi-Strauss' Bemerkung, die Mutterbeziehung primär zu setzen, bedeutet ein Primat des Essens über das Denken. Applaus